Mal heute wieder altmodisch, ohne dass ihr den Text haben werdet. Ich habe in der Bibliothek eine schöne Lutherbibel, die auch groß genug geschrieben ist, gefunden. Sowas für mich. Als nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren, auf dem Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach dem Libanon hin, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, fanden sich zusammen und einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Aber die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatten. Da erdachten auch sie eine List, gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerfrissene, geflickte Weinschläuche und alte geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen alte Kleider an und alles Brot, das sie sich mit sich nahmen, war hart und zerbröckelt. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels. Es ist nicht auf meiner Präsentation. Also nicht, dass du denkst, dass die Leute verwirrt werden. Es ist Josua 9. Ich sehe, ihr versucht da irgendwie nach da zu kommen. Ich habe mich spontan entschlossen, das Ganze zu lesen. Also, und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels: Wir kommen aus fernem Lande. So schließ nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer Israels zu den Hivitern: Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns. Wie können wir dann einen Bund mit euch schließen? Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Und Josua sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Sie sprachen: Deine Knechte sind aus sehr, sehr fernem Landen gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben von ihm gehört und alles, denn wir haben von ihm gehört, alles, was er in Ägypten getan hat. Und alles, was er den beiden Königen der Amoriter jenseits des Jordans getan hat, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Bashan, der zu Ashtaroth wohnte. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns: Nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht ihnen entgegen und sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte, so schließt nun einen Bund mit uns. Dies unser Brot, das wir aus unseren Häusern zu unserer Speise mitnahmen, war noch warm, als wir zu euch auszogen. Nun aber siehe, es ist hart und zerbröckelt. Und diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten, und siehe, sie sind zerrissen. Und diese unsere Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr langen Reise. Da nahmen die Obersten von ihren Speisen, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Aber 3 Tage nachdem sie mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, kam es vor sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Israeliten weiterzogen, kamen sie am 3. Tag zu ihren Städten. Die hießen Gibeon, Kephira, Beerot und Kirjat Jearim. Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde geschworen hatten, bei dem Herrn, dem Gott Israels. Als aber die ganze Gemeinde gegen die Obersten murrten, sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht antasten. Aber das wollen wir tun. Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Und die Obersten sprachen weiter zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt haben. Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns betrogen und gesagt, wir sind sehr fern von euch, wo ihr doch mitten unter uns wohnt? Darum sollt ihr verflucht sein und sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, die Holz hauen und Wasser schöpfen für das Haus meines Gottes. Sie antworteten Josua: Es wurde deinen Knechten angesagt, dass der Herr, dein Gott, seinem Knecht Mose geboten habe, dass er euch das ganze Land geben und vor euch her alle Bewohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir uns sehr für unser Leben und haben das so gemacht. Nun aber, siehe, wir sind in deinen Händen. Was dich gut und recht dünkt, mit uns zu tun, das tu. So tat er mit ihnen und er rettete sie aus der Hand der Israeliten, dass sie nicht töteten. So machten sie Josua an diesem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn bis auf diesen Tag an der Stätte, die er erwählen würde. Soweit. Unser heutiger Abschnitt hat wiederum zwei Bevölkerungsgruppen, die unterschiedlich sich verhalten. Und wir haben hier die Predigt überschrieben mit dem Thema oder Titel Fragen nach Gottes Willen. Wir haben es im Text schon etwas gesehen und wir wollen es uns nochmal im Detail anschauen. In Vers 1 und 2 lesen wir: Und als nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren, auf dem Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach dem Libanon hin, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, fanden sich zusammen, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Also da ist schon eine ganze ordentliche militärische Macht zusammengekommen. Aber nicht alle schlossen sich diesem Bund an. Diesem Militärbündnis. Es gab eine Stadt, die von der Aussichtslosigkeit dieses Bündnisses überzeugt war. Und dass sie keine Aussichten hatten, gegen Israel zu bestehen. Wir haben bei der Hure Rahab schon gehört, wie sie über die Situation von Jericho oder überhaupt der ganzen kanaanitischen Bevölkerung dachte. Und Rahab, die konnte sich dadurch, dass sie den israelitischen Spionen Unterschlupf gewährte, quasi auf die Seite der Israeliten schlagen und für sich und ihren Haushalt, ihre Familie Rettung aushandeln. Ihr Überleben sichern. Nun, die Bürger von Gibeon entschieden sich halt zu etwas anderem. Die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte. Da erdachten auch sie eine List. Und wir haben es gesehen, Sie tun so, als kämen sie aus einem fernen Land, statten sich mit allem aus, was ihre Behauptung untermauert. Abgerissene Kleider, abgetragene Schuhe, ja, all das, was die Israeliten ja nicht kannten. Die hatten 40 Jahre lang kein Verschleiß an Kleidung und an Schuhen. Und jetzt kommen da Leute mit abgerissenen Klamotten und das muss auf sie einen großen Eindruck gemacht haben, diese abgerissenen Klamotten und Schuhe. Alte Getränkeschläuche und krümeliges Brot. Die Israeliten entgegneten ihnen, aber könnte es nicht sein, dass ihr vielleicht doch mitten unter uns wohnt und so tut, als ob? Es gelingt ihnen, die Bedenken der Israeliten zu zerstreuen, ihnen Sand in die Augen zu streuen. Warum? Warum handelten sie so? Warum behaupten sie, sie seien von einem fernen Land und wollten nur einen Bund mit ihnen schließen? Am Anfang des Kapitels lasen wir, als nun alle Könige hörten. Was haben denn die gehört? Was war passiert, was die gehört haben und was ihr Handeln bestimmt hat? Wir haben im Kapitel 8, wo es um Ai ging, haben wir eine Geschichte so nicht betrachtet. Und davon haben die gehört. Es heißt nämlich am Ende vom Kapitel 8, dass Josua und das Volk einen Bund mit Gott schlossen. Wo haben sie den geschlossen? Nicht in Gilgal. Sie sind von Gilgal, vielleicht können wir jetzt das, ich glaube, so, jetzt. Von Gilgal sind sie nach Sichem gezogen. Also durch das Land, irgendwie durch das Land der Kanaaniter. Und wenn dieses Volk da durchgezogen ist, das hat Aufsehen erregt, das hat man gesehen. So mehrere Millionen auf dem Track, das konnte nicht verborgen bleiben. Also sind da die Kundschafter immer am Weg entlang gegangen, wahrscheinlich haben beobachtet, was machen die, was haben die vor? Jetzt haben die Jericho platt gemacht, Ai platt gemacht, was ist das Nächste? Und dann kommen sie nach Sichem und in Sichem lagern sie die eine Hälfte des Volkes Richtung dem Berg Ebal und die andere gegen den Berg Garizim. Auf dem Berg Ebal richtet Josua ein Altar auf, schreibt auf die Steine des Altars das Gesetz und es wird verlesen. Das ganze Gesetz des Mose wird verlesen. Und in diesem Gesetz heißt es, dass Israel keinen Bund mit den Göttern der Kanaaniter machen soll. 2. Mose 23, 32. Es keinen Bund mit den Bewohnern des Landes Kanaan schließen soll. 2. Mose 34, 12. Sondern sie vernichten sollte. 5. Mose 7, 2. Und dass es nur mit Städten, die weit entfernt sind, also nicht zum Gebiet von Kanaan gehören, dass es mit diesen Städten Frieden anbieten soll. 5. Mose 20, 10. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn die Kundschafter da auf der Lauer gelegen sind und geguckt haben, was die eigentlich da machen in Sichem und gegenüber diesen zwei Bergen und das ganze Gesetz vorgelesen bekommen haben, denen haben die Ohren geklingelt. Das droht uns. Und dieser Gott, der meint es ernst. Der hat es schon ernst gemeint im Ostjordanland. Und hat angefangen im Westjordanland mit Jericho und Ai. Und das blüht uns allen. Das heißt, die Gibeoniter haben versucht, genau diesem Profil einer fernen Stadt zu entsprechen, die Frieden angeboten bekommt. Das war ihre Hoffnung. Das war ihre Lösung. Die Beweise, dass sie von weit her kamen, schienen den Israeliten überzeugend genug. Sie nahmen das Brot und haben es genau angeschaut, vielleicht gegessen, wahrscheinlich nicht mehr. Und sie ließen sich davon überzeugen. Dann nahmen die Männer von ihrer Speise. Und jetzt kommt die ganze Tragik dieses Textes. Den Herrn aber befragten sie nicht. Die Israeliten ließen sich einlullen durch die frommen Reden der Gibeoniter. Wir haben von eurem Gott gehört, was der alles mit euch gemacht hat in Ägypten und in der Wüste und überhaupt. Also das hat uns überzeugt. Wir wollen mit euch, diesem mächtigen Volk und dem mächtigen Gott, Frieden schließen. Warum befragten die Israeliten den Herrn nicht? Josua hatte klare Anweisungen erhalten von Gott, wie er von ihm Leitung bekommen sollte. Ja, es war nicht immer garantiert, dass Gott als Engel erschien. dass Josua eine hörbare Stimme vom Himmel hörte, aber Gott wollte sicherstellen, dass Josua immer wusste, wenn er Fragen hat, dass er dann immer von Gott Antworten bekommen würde. Und deshalb hat er ihm geboten in 4. Mose 27, 21, und er, also Josua, soll vor dem Priester Eleazar treten und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen und auf dessen Befehl sollen sie einziehen. Er und alle Söhne Israels mit ihm, ja, die ganze Gemeinde. Das wäre in dieser Situation die Lösung gewesen, zu Gott zu gehen, zu sagen, Gott, sind die von weit fern, weit weg, wie sie behaupten, oder sind sie nicht von weit weg? Was sagt das los? Wäre absolut legitim gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Josua war nicht ohne Hilfe. Er hätte immer zu Gott kommen können. So wie wir auch immer einen Zugang zu Jesus haben. Durch den Heiligen Geist. Wir haben immer Zugang. Wir können ihn immer fragen. Jesus, was denkst du eigentlich über diese Sache? Was war denn daran so schwierig? Warum tun wir uns so schwer, nach Gottes Willen zu fragen? Weil das etwas mit unserer alten Natur zu tun hat, mit unserem Stolz. Weil wir gerne selbst mündig und als fähig dastehen möchten. Josua dachte vielleicht, Mensch, ich kann mir doch auch ein Urteil bilden über diese Menschen. Ich bin jetzt 80 Jahre alt, also ich habe jetzt ein bisschen Lebenserfahrung, habe ich doch auch schon. Die anderen sagten vielleicht untereinander, schaut doch die Beweise an. Es stimmt doch alles, passt alles zusammen, wie ein Mosaik. Was muss man jetzt da groß diskutieren, woher die sind? Das ist doch ganz offensichtlich. Und andere mögen gedacht haben, wie sieht es aus, wenn wir diese Eroberernation, diese Kerls, wenn wir zu unserem Gott laufen müssen und sagen müssen, Gott, sag mal, was denkst du denn? Sollen wir? Dürfen wir? Da kommen wir uns ja vor wie kleine Kinder. Und so ist es doch so, dass wir erwachsen sein wollen, reif sein wollen, selbstbestimmt sein wollen, einen freien Willen haben. Aber nicht umsonst, sagt Jesus seinen Jüngern, Matthäus 18, 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es steht uns gut zu Gesicht, wie die Kinder zu werden und zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, Gott, was denkst du über die Situation? Was denkst du über diese Sache, vor der ich stehe, vor der Entscheidung, vor der ich stehe, wo ich nicht weiß, soll ich das oder jenes machen? Gib mir doch göttliche Weisheit. Jakobus sagt, wenn Weisheit mangelt, er bitte darum. Denn Gott gibt gerne und hält nicht vor. Weil die Israeliten sich auf sich selbst verließen, ihr Urteil, ihren Verstand, ihre Einsicht, deshalb gingen sie den Gibeonitern auf den Leim. Deshalb steht hier, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und sie befragten ihn auch nicht, als sie dann in der Malaise drin waren. Man könnte ja wenigstens erwarten, dass wenn sie merken, dass sie jetzt sich so richtig reingeritten haben, dass sie dann sagen, okay, Gott, was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir es echt versemmelt. Was sollen wir denn machen? Aber auch da lesen wir nicht, dass sie zu Gott gegangen wären. Ja, sie hatten es unwissentlich getan in gewisser Weise. Aber Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Das wissen wir. Wenn ich nicht weiß, dass da ein Blitzer steht und einfach dran vorbeirausche, dann kann ich nicht sagen, ich wusste nicht, dass der Blitzer da steht. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich natürlich auf die Bremse getreten. Sie gehen nicht zu Gott und fragen ihn nicht, Gott, was können wir tun? Wie kommen wir aus dieser Sache raus? Wir haben uns schuldig gemacht. Bitte leite du uns zum richtigen Handeln in dieser Sache. Ja, es war ja Schuld eigentlich. Und Gott hätte ihnen heraushelfen können, ihnen einen Weg zeigen können. Sie fühlten sich an ihren Bund gebunden. Und alle Fürsten sagen zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen. Und nun können wir sie nicht antasten. Die Frage ist, tun sie daran recht, sie nicht anzutasten? Wenn wir diese Frage beantwortet haben wollen, müssen wir etwas weiter nach vorne spulen in der Geschichte Israels. 400 Jahre später versucht Saul, der König, diesen Schandfleck aus Israel auszutilgen. Er will die Gibeoniter platt machen, weil da ist ja noch eine Rechnung offen. Die gehören nicht her, und Saul war sehr gesetzlich und wollte Gott mit solchen Dingen und das Volk mit solchen Dingen zufriedenstellen. Er versucht, sie umzubringen. Das gelingt ihm nicht. Und das Interessante ist, dass Gott das auch nicht quittiert. Er es nicht gut findet, was Saul da macht. Unter seinem Nachfolger David kommt es zu einer Hungersnot, 3 Jahre lang. Und David, offensichtlich jemand, der sehr empfänglich ist für Gottes Reden und geistliche Zusammenhänge mehr versteht als Saul, David geht zu Gott und sagt, Gott, was ist eigentlich los? Warum haben wir diese Hungersnot? Und Gott sagt ihm, wegen der Schuld von Saul an den Gibeonitern. Und David geht dann zu den Gibeonitern und sagt, was kann ich für euch tun? Und die sagen, gib uns 7 Nachkommen von Saul. Und diese 7 Nachkommen von Saul müssen die Schuld von Saul tragen. Daran wird deutlich, Gott hat tatsächlich diesen Bund, den die Israeliten in ihrer Blindheit oder Selbstüberschätzung mit den Gibeonitern geschlossen haben, hat diesen Bund geehrt. Es ist erstaunlich, dass wir nicht mehr lesen, wie Josua zu Gott gegangen ist, um ihn um Rat zu fragen, um Leitung zu fragen. Wir lesen davon nicht. Wir lesen zwar, dass Gott zu ihm geredet hat, aber wir lesen nicht von einem aktiven Gott suchen. Erst im Buch der Richter heißt es wieder, dass die Ältesten Gott fragten, ihn suchten, wer zuerst sein Land erobern soll. Und dann lesen wir bei David ständig, wie David Gott fragt, soll ich dahin gehen, soll ich Krieg führen, wie soll ich Krieg führen, werde ich gewinnen, wenn ich Krieg führe? Also David machte all das, was Josua eigentlich hätte tun sollen und lebt damit vor, wie es eigentlich geht. Und David war sich offensichtlich nicht zu schade, zu Gott zu gehen, denn er wusste, Gott ist derjenige, der den Überblick hat, der alles weiß, der die Hintergründe kennt. Und es wäre töricht, ohne Gott irgendetwas anzufangen, ohne dass er offenbart und redet. Nichtsdestotrotz werden wir noch sehen, wie Gott seinem Volk half in Josua, wie sie Sieg um Sieg errungen haben. Darüber wird Jürgen am nächsten Sonntag predigen. Aber es bleibt diese schmerzhafte Wunde in diesem Buch. Sie suchten den Mund des Herrn nicht. Ich glaube, dass Gott uns hier herausfordert. Wir haben schon begonnen, Gott zu suchen. Wir haben schon mit unserer Gemeindekonferenz begonnen, intensiver Gott suchen zu wollen und von ihm hören zu wollen. Und ich habe inzwischen alles aufgeschrieben, was da an Worte kam. Wir haben auch Worte bekommen bei Wurzeln und Flügeln, die bin ich auch immer aufschreiben. Und wir wollen als Älteste uns das nochmal gesamthaft anschauen, was Gott da zu uns geredet hat. Und wir bitten euch, dass ihr uns für uns betet, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, das erkennen, was Gott wirklich von uns als Gemeinde haben will, denn wir wollen nicht an seinem Willen vorbei leben. Wir brauchen eure Gebetsunterstützung. Gottes Wort ist voll von schmerzhaften Erfahrungen, die entstehen, wenn man sich nicht danach richtet. In den Sprüchen lesen wir deshalb Sprüche 3, 5 bis 8, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Ja, auf allen deinen Wegen versuch seinen Willen zu erkennen, frage nach seinem Willen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Josua und seine Mitleiter müssen in gewisser Weise die Hosen runterlassen und bekennen, wir haben uns schuldig gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht. Sie finden eine Lösung, wie sie mit den Gibeonitern umgehen wollen, sie zu strafen, aber nicht zu vernichten, sie zu Holzhackern und Wasserträgern zu machen. Und das bringt mich nochmal zu den Gibeonitern. Ich habe mich gefragt, was Gott uns durch sie sagen möchte. Weil ihre Geschichte ist ja auch eine Geschichte, die geht ja auch weiter. Von den Gibeonitern lesen wir in Kapitel 10, dass es eine Königsstadt war oder wie eine Königsstadt. Es war eine Republik, aber befestigt und ausgestattet wie eine Königsstadt mit Kriegern, die mächtig waren. Das heißt, ihre Tat war keine Tat von irgendwelchen Feiglingen, die sich in den Löchern verkrochen haben. Das war eine Tat von Leuten, die gesagt haben, lasst uns mal kalkulieren, was es wirklich bringt. Gegen dieses Heer, gegen diesen Gott, haben wir da eine Chance, haben wir keine? Nein, wir haben keine. Ihre einzige Chance, ihre einzige Erklärung, wie sie überleben könnten, war, unsere einzige Chance ist in Israel, nicht gegen Israel. Sie hatten ihre Auslöschung vor Augen und taten alles, um dieser zu entgehen. Was war daran falsch, sich einen Ausweg wie diesen zu erdenken? Ja, wir denken, ja, sie haben ja gelogen, sie haben betrogen. Aber welche andere Wahl hätten sie denn gehabt? Was war die Alternative? Am Ende waren sie der Gnade der Israeliten ausgeliefert und sie sagen es auch. Es wurde deinen Knechten angesagt, dass der Herr, dein Gott, seinem Knecht Mose geboten hat, dass er euch das ganze Land gebe und vor euch her alle Bewohner des Landes vertilgen wolle. Da fürchteten wir sehr um unser Leben und haben das so gemacht. Nun aber siehe, wir sind in deiner Hand. Was dich gut und recht dünkt, uns zu tun, das tu. Wir tun uns schwer bei dem Gedanken, dass sie aus Furcht, ihr Leben zu verlieren, zu diesen Mitteln gegriffen haben. Und doch ist das ein durchaus legitimer Grund. In unserer Zeit wollen wir, dass die Menschen sich für Gott entscheiden, weil es bei ihm so toll ist. Weil er so liebevoll ist und so fürsorglich und seine Güte uns zur Umkehr leitet. Aber mal ehrlich gesagt, weshalb ist denn Jesus gekommen? Weshalb ist er für uns gestorben? Weil für uns alle gegolten hat, was auch für die Menschen von Gibeon feststand. Der Zorn Gottes war über ihnen, deshalb sollten sie im Gericht vernichtet werden. Jesus sagt seinen Zeitgenossen in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Wir haben es hier drin. Wer an Jesus glaubt, kommt nicht ins Gericht. Die Gibeoniter hatten den sicheren Tod vor Augen. So wie ihn die Menschen von Jericho und Ai erlebt hatten. Ihre Todesangst ist verständlich und so suchen sie einen Ausweg, eine Rettung. Sie suchen sie in einem Bund mit Israel. In gewisser Weise ist diese Geschichte eine Art Vorevangelium. Theologen würden sagen Protevangelium. Ein Vorevangelium. Sie suchen und finden Rettung in einem Bund mit dem Volk Gottes, das als Sohn Gottes bezeichnet wird. Ja, Gott spricht von seinem Volk als seinem Sohn. Und hier verbündet sich ein hoffnungssuchendes, ein überlebenssuchendes Volk mit dem Sohn Gottes. Und damit Gott in mittelbarer Weise. Was ist falsch daran, wenn Menschen um ihre Verlorenheit wissen und aus diesem sicheren Wissen heraus handeln, sich für das Leben entscheiden? In Johannes 3,36 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist am Ende egal, weshalb man sich einen Fallschirm umschnallt. Ja, man kann in einem Flugzeug sitzen und dieses Flugzeug stürzt ab. Es ist völlig wurscht, ob du begeisterter Fallschirmspringer bist und deshalb dir den Fallschirm begeistert anschnallst oder ein völlig ungeübter bis der noch nie einen Fallschirm angeschnallt hat, aber weiß, wenn ich diesen Fallschirm nicht anschnalle, dann werde ich bei 1000 Meter unten matsch sein. Die einzige Rettung ist der Fallschirm. Sich in Gottes gnädige Arme zu werfen, ist dieser Fallschirm und es gibt keine falsche Motivation, wenn sie zur Rettung führt. Du denkst vielleicht, dass das keine echte, ehrliche Entscheidung für Gott ist, dass diese Angst vor dem Gericht Gottes. Ich glaube, das ist eine Lüge vom Satan. Der von uns edlere Motive fordert, damit unsere Bekehrung richtig ist. Wenn ich weiß, dass mir der Tod droht, dann nehme ich doch das Angebot des Lebens in Anspruch. Wenn ich noch halbwegs bei Sinnen bin. Seine Verlorenheit zu erkennen, ist das Ehrlichste, was einem passieren kann. Und es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dich sehen lässt, wo du hinkommst, wenn du dich nicht retten lässt. Ich glaube, dass wir im Moment herauskommen, es ein Erwachen ist aus der Zeit der Romantik hinein in eine Zeit des Neorealismus. Der Krieg in der Ukraine hat uns aus diesem Dornröschenschlaf brutalst aufgeweckt. Wie viele Menschen werden nach dem Ukraine-Krieg traumatisiert sein von all dem, was sie getan und gesehen haben? Je nachdem den Menschenleben, die sie an ihren Händen haben und nicht mehr loswerden. Es wird für viele eine Zeit der Gewissensqual sein und sie werden froh sein, ihre Verdammnisgefühle bei Jesus ablegen zu können. Und ich bin sicher, dass Jesus sie in seine Arme schließen will, um ihnen Frieden zu geben, da wo sie gejagt werden von ihren Taten und Erinnerungen und sie keinen Ausweg mehr sehen. Ich habe neulich einen Film gesehen, in dem es um Christen ging in Kambodscha und wie da inzwischen ältere Christen berichtet haben, wie sie als Jugendliche gezwungen wurden, ihre Eltern oder Geschwister umzubringen und wie sie daran fast zugrunde gegangen sind. Und so froh sind, von ihrer Schuld reingewaschen zu sein. Die Christenheit ist sich mehr und mehr bewusst, dass es eine große Erweckung braucht. Dass wir eigentlich eine Erweckung größten Ausmaßes brauchen, um vielleicht nochmal die Geschicke der Welt in eine positive Richtung zu lenken. Viele beten darum und ersehnen sie und machen sich, und manche sind sicher, dass wir vor einer solchen Erweckung stehen. Wenn wir für Erweckung in unserem Land beten, dann sollten wir uns bewusst sein, dass wir für eine großflächige Überführung von Sünde beten. Dass Menschen von ihrer Schuld überführt werden. Und Menschen kommen werden, die von ihrer Schuld und dem Bewusstsein des Verlorenseins überwältigt werden. Auch Menschen, die von der Schuld, die sie durch Dinge, die sie hier getan haben, nicht unbedingt im Kriegsgebiet in der Ukraine. Auch hier kann man sich schuldig machen durch Abtreibung, durch Missbrauch, durch ein zügelloses Lebensstil. Kann man Schuld auf sich laden und davon angeklagt werden. Jesaja im Alten Testament erlebte so eine Situation, wo er von seiner Schuld angeklagt worden ist und sagt: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Beten wir darum, dass wir ihnen, unseren Mitmenschen, zuhören, wenn sie kommen und Heil suchen, dass wir sie zum Heil führen können. Beten wir darum, dass wir ihnen mit Barmherzigkeit begegnen und ihnen helfen, ihre Sünde zu bekennen und wir ihnen Vergebung zusprechen können und uns nicht davor scheuen, all die Dinge zu hören, die deretwegen sie zu Gott kommen wollen. Was die Gibeoniter angeht, haben sie überlebt. Die Stadt wurde eine Levitenstadt und ein Ort, an dem das Heiligtum Gottes eine Zeit lang stand. Die hatten die Gegenwart Gottes in unmittelbarer Nähe. Es wurde eine Stadt, aus der mindestens ein Held von David hervorging. Eine Stadt, die bei dem Wiederaufbau von Jerusalem nach dem Exil genannt wird, dass einer aus dieser Stadt an der Stadtmauer Jerusalems baute. Möglicherweise waren dieses Nachkommen der Menschen, die beim Gott und beim Volk Israels Rettung suchten in diesem Bund. Sie haben sich ihren Bund erschwindelt. Wir müssen uns unseren Bund mit Gott nicht erschwindeln. Er bietet ihn in Jesus Christus jedem an, der sich zu ihm flüchtet, aus welchen Motiven auch immer. Gott wird unsere Motive am Ende zurechtbringen, weil er die, so wie er auch die Motive der Gibeoniter am Ende zurechtgebracht hat. Ihm macht das keine Probleme und uns hoffentlich auch nicht. Ich will dafür beten, dass die Gibeoniter unter uns, seien es unsere Nachbarn, Freunde, Familienangehörige oder Arbeitskollegen, kommen und Rettung bei unserem Gott suchen und finden. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du uns da, wo wir in der Vergangenheit uns schwer getan haben, sowohl als Gemeinde wie auch als Einzelne, nach deinem Willen zu fragen und zu suchen, Herr, dass du uns geübter machst, williger machst, demütiger machst, deinen Willen zu suchen und zu tun. Und dass es uns nicht zu mühevoll ist, dass es uns nicht zu demütigend ist, deinen Willen zu suchen, dein Reden zu suchen und dann uns unter deinen Willen auch zu beugen und zu sagen, wenn Gott das so will, dann machen wir das, dann mache ich das, dann lebe ich so. Ich bitte dich darum, dass du uns an dem Punkt wirklich hilfst zu werden, wie die Kinder, die vertrauensvoll die Hand nach dem Vater ausstrecken und sagen, leite du mich auf rechten Wegen. Führe du mich auf grüne Augen, zum frischen Wasser, durch dunkle Täler. Decke du mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Schenke du den Becher voll ein. Lass du mir Gutes und Barmherzigkeit folgen. Ich will es von niemandem anderen erwarten und erbitten und erhoffen. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, in dieser Zeit zu erleben, dass Menschen umkehren und zu dir kommen wollen und Rettung bekommen wollen, Erlösung bekommen wollen von einem schlechten Gewissen, von einem bösen Gewissen und von uns hören, wie sie reingewaschen werden können in ihrem Gewissen, wie sie einen Neuanfang machen können aus einem kaputten, zerstörten Leben. Bitte ich, Jesus, dass wir ihnen dein Wort und deine Wahrheit nicht vorenthalten, weil wir sie schonen wollen, sondern dass wir ihnen dein Wort bringen mit Liebe, Sanftmut und Demut, die Wahrheit nicht verbiegend. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, wenn Menschen zu uns kommen und bekennen wollen, dass wir nicht vor lauter Entsetzen davonrennen, sondern deine Barmherzigkeit und deine Gnade uns hilft, ihnen den Weg zum Leben zu weisen. Bereite du uns vor auf die Zeit der Ernte. Gib uns ein barmherziges Herz. Und Vater, ich bitte dich um Erweckung. Dieses Land braucht Erweckung. Es braucht Licht, es braucht Hoffnung, es braucht Orientierung. Und du hast gesagt, dass wir ein Ort sein sollen und ein Ort sind, von dem Licht und Orientierung ausgeht. Und ich bitte dich darum, dass du das wahrmachst. Dass Menschen herkommen, weil sie dieses Licht sehen und Orientierung brauchen und Orientierung empfangen. Um deines Namens willen.